wir haben immer als sozusagen als zentralen Punkt eines Straßenraums haben wir immer den Verkehr. Zumindest haben wir das viele Jahrzehnte gehabt. Es gibt langsam ein Umdenken, aber es kommt immer erst die Straße, dann stehen außen die Häuser und dann wird halt geschaut, was ist noch übrig, wo man vielleicht ein bisschen begrünen kann. Und für mich war das so ein Wunsch, dass man erstmal schaut, wie kann man vielleicht mit dem geringstmöglichen Eingriff das schaffen, den Verkehr von A nach B zu bekommen oder eben auch die Menschen von A nach B zu bekommen. Wir sind ja gerade dran, auch in der Landschaftsarchitektur ist ein großes neues Feld, eben diese alternative Mobilität und dass man vielleicht auch mal versucht, das anders zu denken und dass man zumindest in der neuen Stadtplanung es schafft, also wenn neue Städte entstehen, neue Stadtteile entstehen oder neue Wohngebiete erschlossen werden, dass man da nicht die Straße ins Zentrum stellt und dann rundherum baut, sondern dass man ein bisschen mehr die grüne Infrastruktur, die ja wirklich jeder Stadtbewohner schätzt und auch braucht, dass man die in den Mittelpunkt stellt und dann schaut, wie kann man trotzdem noch einen Verkehr von A nach B ermöglichen. Und auch dann wird es immer Lösungen geben, aber man darf eben nicht schon sofort die ganze Fläche versiegeln und dann schauen, was noch übrig bleibt.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, ihr kennt es bestimmt auch, ich in meiner Dachgeschosswohnung, Klammer auf Klammer zu, besonders leid geplagt. Gerade an heißen Sommertagen fühlt sich die Luft in der Stadt so schwer an, dass man fast Scheiben draus schneiden könnte und man riecht und spürt wirklich bei jedem Atemzug förmlich schon die Abgase und andere Verschmutzungen, die da so auf einen einprasseln. Aber auch wenn man sie mal nicht riecht, die Luftverschmutzung ist auf jeden Fall da und natürlich ein großes Problem, dem wir alle nicht entgehen können, denn atmen müssen wir ja schließlich am Ende des Tages alle sehr regelmäßig.
So ist es. Und da fragt man sich vielleicht, wie steht es denn hier eigentlich in Deutschland so um unsere Luftqualität und was bringen Filter in Industrieanlagen, Umweltzonen und Co.? Wir schauen uns heute mal genauer an, welche Schadstoffe eigentlich in der Luft schweben, woher sie stammen und vor allem auch welche Wirkung sie auf uns und die Natur haben. Und im Interview haben wir dazu Till Genrich, der ist Landschafts- und Gartenarchitekt und mit ihm sprechen wir darüber, wie wir mit grüner Infrastruktur unsere Luft zumindest ein bisschen noch verbessern können.
Mhm. Ja, und kleiner Spoiler an der Stelle, jede und jeder kann dazu was beitragen. Insofern bleibt dran. Damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana.
Also für all diejenigen unter euch, die jetzt eine schwarze Wolke über sich aufziehen sehen, erstmal eine gute Nachricht oder kleine Entwarnung. Also die Luftqualität in Deutschland war vor einigen Jahrzehnten tatsächlich noch deutlich schlechter, als sie es heutzutage ist. Warum nun das Ganze? Naja, es gab einige gesetzliche Regelungen und natürlich auch neue Technologien, die dazu beitragen. Da konnten wir dann letztlich vor allem Schadstoffbelastungen aus Verkehr und Industrie reduzieren oder aus der Luft eben herausfiltern. Trotzdem ist natürlich das Thema Luftverschmutzung leider, leider noch lange nicht vom Tisch. Denn die aktuell geltenden Grenzwerte sind vermutlich viel zu hoch angesetzt. Vor allem natürlich, wenn sie dauerhaft ausgebracht werden. Also wenn man beispielsweise die Bundesstraße vor der Haustür hat und da permanent eben diese Belastung.
Wie ich.
Well, ja, genau. Wir können alle ein Lied davon singen. Auch die in Städten wohnen natürlich insbesondere, haben oft einfach sehr verkehrsstarke Wege an ihren Häusern. Und man muss sagen, das ist alles gar nicht mal so ohne. Nämlich durch Luftverschmutzung bedingte oder auch verschlimmerte Krankheiten sterben allein in Europa jährlich, man schätzt, zwischen 300.000 und 800.000 Menschen. Was schon krass ist, wenn man sich das im weltweiten Vergleich allerdings ansieht, dann sind es global gesehen fast 9 Millionen. Also schon ein hoher Anteil, der auf Europa entfällt. Aber das ist ja schon echt, finde ich, immens.
Südostasien oder sowas nochmal deutlich schlimmer. Man muss sagen, diese Zahlen, das wirkt wie eine große Spanne, 300.000 bis 800.000, da sind sich die ExpertInnen halt nicht so ganz sicher, weil es einfach, also Luftverschmutzung ist ja keine offizielle Todesursache, logischerweise, das ist halt ein Auslöser und wie viel dann damit wirklich zusammenhängt, das ist wie dieses Ganze, starben die Leute jetzt mit Corona oder an Corona und so weiter,
richtig,
ist halt leider ein bisschen schwierig auszuwerten.
Je nachdem, welche Statistik man da jetzt bemüht. Heißt aber auch, rein rechnerisch, durch verschmutzte Luft leben wir EuropäerInnen im Schnitt über 2 Jahre kürzer, Was schon auch ziemlich krass ist, finde ich, wenn man überlegt, würden du und ich gerne 2 Jahre ihrer Lebenszeit abgeben? Ich würde sagen, nein.
Ja, nein.
Und dann kommen ja noch andere Faktoren hinzu, also die Klimakrise, die sorgt eben zusätzlich für verlängerte und intensivere Pollensaison. Auch das ist ja alles in der Luft. Mehr bodennahes Ozon kommt noch dazu und auch nochmal zusätzlicher Feinstaub. Also ihr merkt schon, da ist schon so ein ganzer Cocktail eigentlich in der Luft unterwegs, die wir atmen.
Genau, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, wenn ihr euch jetzt fragt, wie hängt denn das jetzt alles zusammen? Bevor wir aber zu den Schadstoffen kommen, erstmal eine kleine Erinnerung an den Schulunterricht. Ich glaube, bei mir war es Geografie, vielleicht war das Thema bei euch auch mal in Chemie, irgendwie Unterrichtsstoff oder so. Woraus besteht Luft eigentlich? Ich glaube, die meisten von uns haben so eine vage Idee, aber nochmal kurzer Reminder. Saubere, trockene Luft in Bodennähe besteht normalerweise aus etwa 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und dann kommt dazu noch so 0,93% Argon. Ihr wisst, Edelgas, 0,04% Kunststoffdioxid, was erstmal gar nicht viel klingt, und 1% anderer Edelgase und Bestandteile. Also das ist so eigentlich der Normalzustand. Genau, kurz zu CO2, wie gesagt, 0,04%, klingt erstmal nicht nach einer großen Menge, aber natürlich, ich glaube, wir wissen alle, die globale Konzentration von Kunststoffdioxid ist eben seit Beginn der Industrialisierung massiv angestiegen, um gut 50%, und in den vorangegangenen 10.000 Jahren war sie sehr konstant. Also 10.000 Jahre auf die sehr kurze Zeit, die wir seit der Industrialisierung hier verbracht haben, zum größten Teil gefühlt damit, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Natürlich macht das auf jeden Fall auch einen riesigen Unterschied, auch wenn es auf dem Papier erstmal nicht so aussieht. Aber CO2 gilt natürlich als sehr potentes Klimagas, ist für uns Menschen aber erstmal nicht direkt schädlich. Außer eben in extrem hohen Konzentrationen. Ich meine, das kennen wir alle. Man sitzt in einem stickigen Raum. Irgendwann kriegt man Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten. Liegt natürlich daran, dass das CO2-Sauerstoff-Verhältnis quasi nicht mehr so richtig im Gleichgewicht ist. Aber das ja wirklich erst bei sehr hohen Mengen. Also CO2 fällt jetzt erstmal nicht unbedingt in den Bereich Luftverschmutzung klassisch.
Da stellt sich doch die Frage, was gilt denn aber jetzt tatsächlich als Verschmutzung? Und am gefährlichsten für unsere Gesundheit sind Stickstoffdioxid und Feinstaub. Zu Feinstaub komme ich jetzt mal als erstes. Was ist das eigentlich genau? Das ist Staub, dessen Körner kleiner sind als 10 Mikrometer. Denkt ihr jetzt, okay, ziemlich kleine Einheit, aber wie klein denn jetzt tatsächlich? 10 Millionstel Meter sind es. Die werden als PM10 bezeichnet. Und dann gibt's noch Feinstaub kleiner als 2,5 Mikrometer. Die werden dann wiederum als PM2,5 folgerichtig bezeichnet. Und das wiederum verantwortet einen Großteil der durch Feinstaub verursachten Erkrankungen. Besonders gefährlich ist sogenannter Ultrafeinstaub. Der wiederum ist noch mal viel kleiner, nämlich kleiner als 0,1 Mikrometer. Ihr könnt es euch vorstellen, mit dem bloßen Auge natürlich nicht mehr zu erkennen, aber dadurch eben auch super schwer aus der Luft rauszufiltern. Denn diese winzigen Partikelchen, die können dann beim Einatmen bis durch in die Lungenbläschen gelangen. Von da aus, ihr wisst, wieder ein bisschen Biologieunterricht an der Stelle, geht es dann über die Blutbahn in den ganzen Körper und erzeugt so ein höheres Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Weil eben diese Partikel dann beispielsweise Entzündungen verursachen, den Blutdruck erhöhen, die Blutgerinnung auslösen oder auch Gefäße verkalken lassen. Ihr könnt es euch vorstellen, da ist was im Körper, was dort nicht hingehört und irgendwie lässt sich es aufgrund dieser Mini-Mini-Mini-Größe quasi nicht mehr ausscheiden. Besonders gefährdet sind natürlich Kleinkinder und Ältere, wie so oft, ja, sowie eben auch Menschen, die ohnehin schon körperlich angeschlagen sind, beispielsweise durch Asthma, schwaches Immunsystem oder weil eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits bestehen. In der Lunge selbst können diese Partikel letztlich auch Krebs auslösen, kennen wir sicherlich auch.
Kann man eigentlich vergleichen mit Rauchen, also das geht ja in eine ähnliche Richtung.
Und was wir natürlich auch immer bedenken sollten, selbst wenn wir diese Schadstoffe nur in kleinen Dosen einatmen, dann sind wir ihnen zuallermeist das ganze Leben lang ausgesetzt, also doch verhältnismäßig eine gewisse Zeit. Und sie können eben im Laufe der Zeit auch sich so richtig entfalten, in Anführungszeichen, ich möchte das gar nicht positiv irgendwie werten, sondern sie verursachen dann halt eben chronische Entzündungen im Körper beispielsweise, was viele Krankheiten zum einen auslösen kann, aber eben auch verschlimmern. Dazu zählen zum Beispiel Allergien ganz klassisch, Hautekzeme, aber auch Diabetes oder eben sogar auch Demenz.
Das fand ich auch total irre. Also ich glaube, also bis vor relativ kurzer Zeit hat niemand sowas wie Diabetes und Demenz mit Luftverschmutzung in Verbindung gebracht. Also das ist echt neue Forschung, aber schon ziemlich gut untersucht und bewiesen alles.
Und so wundert es auch tatsächlich wahrscheinlich die wenigsten, was ich jetzt noch anführe, denn diese Luftschadstoffe wurden in Lunge, Leber und Gehirn auch bei ungeborenen Kindern gefunden, also noch bevor sie ihre ersten eigenen Atemzüge tun konnten, wurde das entsprechend schon über den Mutterleib sozusagen in das Kind eingebracht. Und ja, in der Vergangenheit gab es schon diverse Studien, die eine gewisse Korrelation zwischen Luftverschmutzung mit auch Fehlfrühgeburten und auch niedrigem Geburtsgewicht aufgezeigt haben. Also durchaus ist man da auch nicht nur für sich selbst sozusagen verantwortlich.
Und jetzt fragt man sich, woher kommt denn dieser ganze Feinstaub, der in der Luft ist und uns alle so belastet? Ja gut, also natürlich vor allem durch fossile Brennstoffe, der übliche Grund für fast alle Schlechte auf der Welt. Also wir kennen das klassisch in Kraftwerken zum Beispiel. Ganz interessant, da gibt's ja oft, wenn ihr das so vor Augen habt, diesen großen Turm, der so ein bisschen konkav ist, glaube ich. Nicht konvex, konkav. Da kommt ja oft eine große weiße Wolke raus. Das ist Wasserdampf. Das ist tatsächlich gar nicht so dramatisch erstmal. Aber diese kleineren Schornsteine, die sind viel schlimmer. Da kommt das ganze dunklere Zeug nämlich raus und halt unter anderem Feinstaub und noch jede Menge anderer Kram, die man eigentlich nicht in der Luft haben möchte. Feinstaub entsteht natürlich auch im Straßen- und Schiffsverkehr ganz massiv. In unserer Kreuzfahrtfolge haben wir darüber auch mal gesprochen. In der Industrie. Aber muss man natürlich auch sagen, auch durch natürliche Ursachen wie Waldbrände zum Beispiel. Also da ist auch die Feinstaubbelastung sehr, sehr hoch. Und apropos Waldbrände, laut Umweltbundesamtpräsident Dirk Messner entfallen mittlerweile mehr als 20% der gesamten Feinstaubemissionen auf Holzheizungen. Ungefähr so viel tatsächlich wie auf den gesamten Straßenverkehr. Also das ist auch so ein Thema. Also gerade so in Zeiten der Energiekrise haben ja gerne sich Leute nochmal schnell einen Kamin einbauen lassen oder einen Holzofen. Total muckelig und so. Also erstmal sowieso auf keinen Fall offenes Feuer im Haus. Auch egal wie schön das ist, ist es tatsächlich eine extreme Luftbelastung. Also wenn dann sowieso möglichst alles nach innen abschirmen, was irgendwie offenes Feuer ist. Aber auch selbst dann geht tatsächlich sehr, sehr viel davon in die Atmosphäre und belastet uns alle. Also Holz verbrennen, generell eigentlich keine gute Idee. Mein Lagerfeuer im Sommer ist fein, aber es sollte jetzt nicht das Hauptheizmittel sein. Also das jetzt vielleicht erstmal alles keine so großen Überraschungen, aber ein Faktor, der stark unterschätzt wird, würde ich behaupten, der mir vorher auch nicht so bewusst war. Auch ein Klassiker hier bei uns im Podcast, die Massentierhaltung.
Das sind sie wieder.
Da ist sie wieder, genau. Und ist halt wirklich in jeder Hinsicht schlecht. Wir kennen das alle, auf dem Land, es riecht nach Gülle, weil die eben auf die Felder ausgebracht wird. Und das Ammoniakgas aus der Gülle reagiert mit Stickoxiden in der Luft. Und daraus entsteht dann beispielsweise Ammoniumnitrat. Wir werden heute ein bisschen wirklich in alle naturwissenschaftlichen Bereiche eindringen. Aber ein paar grundlegende Dinge muss man da leider verstehen. Genau, also wird Ammoniumnitrat. Und das wiederum trägt dann wirklich erheblich zur Feinstaubbelastung bei. 45% des Feinstaubs in Deutschland stammt aus der Landwirtschaft.
Das fand ich total krass. Also das konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist ja wirklich fast die Hälfte des Feinstaubs, den wir in Deutschland haben, der auf die Landwirtschaft zurückgeht. Finde ich schon eine krasse Zahl.
Genau, also wenn ihr jetzt dachtet, ach ja Mensch, ich wohne ja nicht an der Bundesstraße und ich wohne schön irgendwo gemütlich auf dem Land. Also diese frische Landluft ist gar nicht so frisch. Und auch an der Küste zum Beispiel, wo man auch immer das Gefühl hat, boah, hier kann ich richtig gut durchatmen. Auch da hängt eben durch den Schiffsverkehr oft ganz viel Schadstoff verschiedener Couleur in der vermeintlich so sauberen Luft. Zumindest zeitweise, also wenn da wirklich irgendwie ein großes Schiff an einem vorbeituckert, am besten nicht so tief einatmen. Und übrigens, Julia hat es erklärt, diese PMC-Partikel, das sind ja die größten Feinstaubpartikel, die wir so klassifizieren. Wer jetzt glaubt, ja, wenn wir erstmal das Verbrenner aushaben, dann sind die bestimmt auch Geschichte mehr oder weniger. Nicht ganz. Auch bei Elektroautos entsteht einfach ein erheblicher Anteil durch Bremsen- und Reifenabrieb und durch die Aufwirbelung von Straßenstaub. Also das liegt nicht alles nur an dem, was da aus dem Auspuff kommt, sondern tatsächlich einfach an dem viel zu hohen Verkehrsaufkommen an sich.
Wir haben es jetzt gerade mit den großen Partikeln gehabt. Besonders schlimm sind ja tatsächlich die kleinen und zu denen komme ich jetzt. Also diese PM2,5 Feinstaubpartikel, wie wir es vorher erklärt haben, die sind eben besonders gesundheitsschädlich in der Kombination mit bodennahem Ozon. Und ihr kennt das vielleicht, diese Kombination von Ozon und anderen Schadstoffen in der Luft als Sommersmog. Merkt man ja teilweise, das finde ich wirklich an den heißen Tagen richtig an.
Total. Also ich finde, man merkt es wirklich in der Luft. Es fühlt sich einfach ungesund an, draußen zu atmen.
Total. Und das nicht von ungefähr, denn Ozon gilt ja auch als Treibhausgas und kurbelt zusätzlich indirekt den Treibhauseffekt an, weil es die Photosyntheseleistung von Pflanzen verschlechtert. Kann man sich auch irgendwie ein bisschen vorstellen, wenn sich das da so drüber legt. Es entsteht hauptsächlich durch die Umwandlung von Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen unter Sonneneinstrahlung. Ozon an sich, muss man sagen, ist gut, wenn es in der Stratosphäre bleibt, wo es eben hingehört, um die UV-Strahlung eben abzuhalten, abzuschirmen. Schlecht ist es natürlich aber dann, wenn es in die Troposphäre vordringt, also in die Atmosphärenschicht, in der wir Menschen uns aufhalten und gerne atmen würden. Genauso wie natürlich Pflanzen und Tiere, die dort leben. Und die Ozonwerte steigen im Sommer, das ist einfach so, können dann Augen reizen, Kopfschmerzen auslösen, aber eben auch wiederum Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs leider fördern. Und durch die Erderwärmung, verraten wir wahrscheinlich auch kein Geheimnis, wird eben künftig sogar noch mehr bodennahes Ozon entstehen, das dann nach unten drückt, auch in unsere Sphären. Also wir kommen dem leider nicht ganz aus.
Also alles nicht so schön, aber deswegen dachte ich, baue ich hier mal eine kleine lustige Geschichte, die eigentlich gar nicht so lustig ist, aber ich finde sie wild und ich finde, jeder sollte sie mal gehört haben. Ich weiß nicht, Julia, bevor du das hier gelesen hast, du hast es wahrscheinlich schon gelesen, sagte dir der Name Thomas Midgley was?
Nee, tatsächlich nicht. Also in der Vorbereitung habe ich es jetzt schon aufgenommen, aber ja, es ist kurios.
Ich kannte den tatsächlich bis letztes Jahr auch nicht. Ich habe das zufällig auch bei einer Live-Podcast-Aufzeichnung gehört, die Story, und fand sie wirklich, ihr werdet es merken. Also Thomas Midgley war ein US-amerikanischer Maschinenbauingenieur und Chemiker, aber auch ein sehr erfinderischer Typ. Und er ist vor allem für zwei seiner Erfindungen bekannt. Und zwar entdeckte er während seiner Anstellung bei General Motors, dass Tetraethylblei als Benzinzusatz dieses nervige Klopfen in Motoren verhindert. Und ihr denkt wahrscheinlich sofort, Moment, Blei in Benzin. Genau dafür ist dieser gute Mann verantwortlich, dass das dann quasi flächendeckend eingeführt wurde. Dadurch gelangten natürlich riesige Mengen Blei in die Atmosphäre, die einfach jahrzehntelang die Luft verpesteten, weltweit Gesundheitsprobleme verursachten. Natürlich auch massiv wirklich bei den Arbeitern in der Bleiproduktion, also die wirklich ganz nah dran waren. Da sind Menschen sehr krank geworden, teilweise gestorben. Und Midgley wollte dann zeigen, dass Tetraethylblei ja total ungefährlich sei. Die Leute sollten sich alle nicht so anstellen. Also hat er selbst den Dampf dieses Kraftstoffs inhaliert und musste dann anschließend ein Jahr lang eine Bleivergiftung auskurieren. Also schon, bis dahin schon wild, die Story. Wenn man jetzt noch denkt, okay, krasse Auswirkungen, dann kommt jetzt noch seine zweite große Erfindung, für die er bekannt ist. Die sollte nämlich Kühlschränke sicherer machen. Die wurden bis dahin, muss man sagen, auch wirklich nicht gut mit sehr giftigen oder auch explosiven Substanzen betrieben. Also da reichte ein kleines Leck am Kühlschrank und die Wohnung ging in die Luft, so ungefähr. Also es ist wirklich auch nicht gut. Und hat er was erfunden, was ja vermeintlich viel, viel besser wäre, nämlich, ihr könnt es euch denken, Fluorchlorkohlenwasserstoffe.
Tadam.
Wir wissen, wenn FCKW in die obere Atmosphäre aufsteigen, dann werden sie von der Sonnenstrahlung chemisch gespalten und bauen die Ozonschicht ab. Das heißt, dieser Mann ist quasi, wie sagt man es auf Deutsch, eigenhändig? Single-handedly, also weißt du, eigenständig, wie auch immer, für das Ozonloch verantwortlich. Und tatsächlich, der Umwelthistoriker John Robert McNeill hat das mal ganz gut in Worte gefasst. Er sagte, dass Midgley mehr negative Auswirkungen auf die Atmosphäre hatte als jeder andere einzelne Organismus in der Erdgeschichte. Und das finde ich schon. Das ist ein krasses Lebenswerk. Also der hat sich richtig reingehängt und gesagt, ja, ich verändere die Welt, aber halt auf sehr schlechte Weise. Also Thomas Midgley, wilde Geschichte.
Definitiv.
Vielleicht sieht es heute in gewisser Weise ein bisschen anders aus. In unserer Luft wäre er nicht gewesen.
Und da merkt man eigentlich, gell, dass man Dinge manchmal auch besser bis zum Ende denkt oder Konsequenzen des Handelns vielleicht auch ein bisschen konkreter noch im Blick hat. Nicht nur auf die einzelne kleine Planstelle bezogen, aber kommen wir mal zurück zu den Stickoxiden. Unter diesem Begriff fasst man nämlich zweierlei Gase. Das ist einmal Stickstoffmonoxid, abgekürzt NO für die ChemikerInnen unter euch, und Stickstoffdioxid. Kohlendioxid, abgekürzt folgerichtig NO2. Daher gibt es dann auch diese oft genutzte Bezeichnung NOx, wenn ihr das seht. Das meint quasi dieses Konglomerat. Jetzt widmen wir uns mal dem Einfachen, also dem Stickstoffmonoxid. Das entsteht vor allen Dingen nämlich bei Verbrennungsprozessen. Wenn es dann mit Sauerstoff oder Ozon reagiert, bildet sich daraus das Stickstoffdioxid. Das wiederum ist ein Reizgas und kann auch Entzündungen auslösen. Außerdem sind diese Stickoxide sehr reaktiv, also sie reagieren wirklich stark mit anderen Schadstoffen. Jana hat es vorhin schon anklingen lassen, diese Reaktion mit Ammoniak. Und Stickoxide begünstigen wiederum aber auch die Entstehung von, jetzt kommt es wieder, Bodennamen, Ozon und Smog. Also ihr merkt, diese Schadstoffe hängen alle miteinander zusammen, verstärken sich gegenseitig, potenzieren sich teilweise. Und deshalb wird eben Stickstoffdioxid gern als Indikator für die Luftqualität genutzt, vor allem im Verkehr. Denn, naja, ihr könnt es euch vorstellen, wo viel davon in der Luft ist, sind eben dann auch die anderen Schadstoffe nicht weit. Also es ist fast ein bisschen, finde ich, wie so eine Gang in der Schule. Also ein Troublemaker, da sind die anderen dann oft auch nicht weit.
Die unbeliebteste Gang weit und breit. Ja. Genau, also das war jetzt mal einiges zu Ozon, Feinstaub und Stickoxiden. Es gibt natürlich noch diverse weitere Partikel in der Luft. Wir können jetzt einfach zeitbedingt nicht auf alle eingehen. Genannt sei zum Beispiel Mikroplastik. Dem haben wir mal eine ganze eigene Folge gewidmet, Nummer 81. Da könnt ihr gerne reinhören. Aber ja, eine der größten Mikroplastikquellen, auch wieder Reifenabrieb von Autos. Also wenn ihr an der Straße längs geht vor allem, dann landet das auch gerne alles mal. Erstmal zumindest in eurem oberen Rachenraum und so weiter. Hoffentlich nicht allzu tief in der Lunge, aber ja. Was kommt noch dazu? Sowas wie Sand, ganz klassisch. Mhm. Wir haben es dieses Jahr erlebt mit dem Sahara-Sand in Deutschland. Ich glaube, ich war die Letzte, die das bemerkt hat. Ich war so, oh, ich habe so viel Blütenstaub auf meinem Handy und also, nee, das ist Sahara-Sand. Genau, ist bei uns nicht so üblich. Tatsächlich landet normalerweise der Großteil davon im Amazonas-Regenwald. Da wird darüber geweht und das ist eine super Sache, denn dieser Sand gleicht dort Nährstoffdefizite aus. Ihr könnt es euch vorstellen, es regnet sehr, sehr viel. Dann wird viel weggespült und dieser Sand düngt dann sozusagen den Amazonas-Regenwald. Also auch wieder ein faszinierendes Beispiel dafür, wie viel auf der Welt eigentlich sehr, sehr gut zusammenspielt. Ein Thema natürlich, das bestimmt auch einige von euch beschäftigt, denn tendenziell werden es ja immer mehr, die davon betroffen sind. Die Pollensaison wird durch den Klimawandel ja sowieso länger und aggressiver. Und in Kombination mit Feinstaub und Stickoxiden reizen sie die Atemwege auch noch stärker und können so Asthma und Allergien verschlimmern oder eben sogar auslösen teilweise. Da haben wir auch mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen in unserer Folge 76 zu Phenologie. Also hört auch da gerne nochmal rein, wie Pollen sich verändern im Laufe der Zeit des Klimawandels und so weiter. Genau, wir haben natürlich auch schon ja ein paar Beispiele dafür genannt, wie Luftschadstoffe sich auf das Klima auswirken. Besonders großen Einfluss haben eben Methan, das hatten wir jetzt heute nicht angesprochen, aber ja schon in vielen anderen Folgen, extrem schädliches Klimagas, viel schlimmer noch als CO2. Auch sehr großen Einfluss hat Ruß, ganz klassisch. Man ist sich noch nicht ganz sicher, wie es tatsächlich wirkt in der Atmosphäre, also was es jetzt genau oder warum es den Klimawandel so verstärkt, aber tut es auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel Rußpartikel sich auf den Polarkappen ablagern und dementsprechend Hitze reflektieren und so weiter. Also kommt einiges zusammen auf jeden Fall. Julia hat es auch schon genannt, bodennahes Ozon und Schwefelaerosole. Schwefel war eine Zeit lang auch ein Riesenthema. Wir erinnern uns an den sauren Regen in den 80ern und so weiter. Das haben wir zum Glück ein bisschen besser wieder in den Griff bekommen, aber an sich auch sehr, sehr schädlich. Und genau, also Ruß und Methan vor allem neben CO2 wirklich Hauptverursacher der Erderwärmung. Und wie wir wissen, erhöht der Klimawandel eben auch das Risiko für Waldbrände. Bei uns, aber natürlich auch an vielen anderen Orten der Welt. Und ich meine, was einmal in der Luft ist, zieht halt ja auch gerne mal über weitere Strecken. Und bei so einem Waldbrand kommen eben massig Schadstoffe in die Luft. Und dazu kommt natürlich, dass in langen Trockenperioden auch der Regen ausbleibt, der die Luft ja quasi wieder ein bisschen reinwäscht. Das kennt man ja auch nach einem großen Sommergewitter, dass man danach wieder ganz anders atmen kann. Also es kommt einiges zusammen. Und natürlich schadet diese verschmutzte Luft auch der Umwelt auf verschiedene Arten. Also sie schädigt Wälder, Ökosysteme, Nutzpflanzen und führt unter anderem zum Beispiel zu Versauerung und Eutrophierung. Eutrophierung, falls ihr es nicht kennt, das ist ja, wenn in eigentlich nährstoffarme Gewässern sich zu viele Nährstoffe anreichern, was dann eben das ganze Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringt. Das gefährdet wirklich massiv die biologische Vielfalt und auch die damit verbundenen Ökosystemleistungen für uns alle. Ich glaube, Wir kennen alle so einen kleinen Weiher oder sowas, der so komplett grün ist, zugewachsen, wo irgendwie nichts mehr lebt, gefühlt, außer halt diese Algen obendrauf. Das ist klassisch eutrophiert. Oder was zum Beispiel auch passiert, dieser übermäßig viel vorhandene Stickstoff in der Luft verdrängt einfach auch Arten, die sich an nährstoffarme Umwelten angepasst haben. Denn was in der Luft ist, landet irgendwann im Boden, im Wasser und so weiter. Wir kennen diese Kreisläufe. Oder auch Duftsignale von Pflanzen für ihre Bestäuber werden eben zerstört. Also wirklich diverse Arten, auf die Luftverschmutzung quasi auf die Umwelt einwirkt, im meist negativen Sinne, ja.
Jetzt muss man natürlich sagen, sind wir in der EU in Anführungszeichen noch relativ gut aufgestellt. Warum? Die Grenzwerte für Luftschadstoffe werden vielerorts eingehalten. Das ist zumindest schon mal minimal positiv. Aber, ja, großes Aber, sie liegen laut der EU-Umweltagentur wiederum deutlich über den Empfehlungen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Wie kann das nun sein, fragt man sich. Das liegt insbesondere daran, dass die europäischen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid bis vor kurzem noch über 20 Jahre alt waren. Sie wurden einfach nicht aktualisiert und seitdem wissen wir natürlich dank intensiverer Forschung einfach auch deutlich mehr über die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung und insofern war da natürlich eine Überarbeitung fällig. Vor wenigen Monaten konnten sich nun EU-Parlament und Rat zum Glück dann endlich auf eine überarbeitete Luftqualitätsrichtlinie einigen. Ihr merkt schon, Richtlinie ist jetzt natürlich kein Gesetz, also auch das ist immer dann so ein bisschen abgeschwächter natürlich, aber immerhin. Und es gibt jetzt somit neue EU-Luftqualitätsnormen für den Zeitraum bis 2030, also eigentlich relativ kurz gesteckt, die jetzt aber auch enger an die Luftqualitätsleitlinien der WHO angelehnt sind. Von uns gibt es dann sozusagen dringend nötig. Denn laut Green Deal, der ja verabschiedet wurde, haben wir in der EU ja ein Null-Schadstoff-Ziel für unsere Umwelt bis 2050. Und ich gucke mal kurz auf den Kalender, so lang ist das ja gar nicht mehr.
Ich wollte sagen, so weit ist das nicht mehr. Nee, wenn man überlegt, was in den letzten 25 Jahren passiert ist, ja.
Ja, absolut. Und jetzt ist es natürlich an den nationalen und lokalen Behörden letztlich, da konkrete Maßnahmen dahinter zu stellen. Und die dann natürlich eben nicht nur festzulegen, sondern auch umzusetzen, um diese Normen einzuhalten. Da kommen dann natürlich Strategien noch dazu und auch Initiativen der EU in den Bereichen Umwelt, Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Forschung, Innovation und so weiter. Wir haben es ja heute mal aufgemacht. Es ist ein total weites Feld und da spielen einfach wirklich alle Lebensbereiche, die wir Menschen eingenommen haben, mit rein. Außerdem soll natürlich auch die Luftqualität schärfer überwacht werden. Denn Vertrauen ist gut, aber in dem Fall muss man sagen, Kontrolle ist auch wirklich ein bisschen besser.
Definitiv. Und falls ihr jetzt denkt, okay, für die Zukunft ganz nett, was wurde denn aber so bisher getan gegen Luftverschmutzung? Wie Julia eingangs ja schon sagt, also es hat sich schon einiges verbessert über die letzten Jahrzehnte, muss man tatsächlich sagen. Ein paar Beispiele, ich glaube, sehr, sehr, sehr bekannt. Die Autoabgaskatalysatoren, die, oh, ich weiß gar nicht, in den 50ern, glaube ich, oder so, von meine ich, einem Forscher in Los Angeles tatsächlich erfunden wurden oder zumindest eine Vorstufe davon, weil wir alle wissen, wie schlimm der Verkehr da ist und auch damals schon war. Genau, also das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Auch sowas wie Filter und Scrubber werden die genannt. Ich glaube, da haben wir in der Kreuzfahrtfolge auch schon drüber gesprochen. Das sind Gaswäscher, so wird das übersetzt. Die findet man vor allem in Verbrennungsanlagen. Etwas Rauchgasentschwefelung. Wie gesagt, Stichwort saurer Regen. Da wurde damals ja sehr viel drüber nachgedacht, wie kann man den Schwefel aus dem Gas rausholen oder einfach dafür sorgen, dass er gar nicht erst verbrannt wird. Also unsere Kraftstoffe heutzutage werden ja vorher schon aufwendig entschwefelt, damit das quasi gar nicht erst in den Motor reinkommt, das Ganze. Dann natürlich habt ihr auch alle mitbekommen, diese ganzen Diskussionen um Umweltzonen oder auch selektive Fahrverbote für Dieselfahrzeuge und so weiter. Das war natürlich auch alles Versuche, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Es gibt wirklich ein ganzes nationales Luftreinhaltprogramm der Bundesrepublik Deutschland. Das könnt ihr auch online einsehen. Es ist ein langer Text. Ich habe da mal reingeschaut. Es ist keine nette Bettlektüre, muss man sagen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall euch die Maßnahmen ein bisschen genauer anschauen. Da sind dann so Dinge dabei, wie zum Beispiel natürlich der Ausstieg aus der Kohleverbrennung, sehr, sehr großer Faktor. Andererseits, wenn es der Regierung so wichtig ist, fragt man sich, warum der noch so weit in der Ferne liegt. Aber gut, dazu kommen aber auch so Sachen wie die Umweltprämie, Software-Updates für Pkw. Wir erinnern uns an den VW-Skandal. Also In der Umsetzung scheitert es dann natürlich teilweise auch, aber auch sowas wie Regelung zur Gülleausbringung auf den Feldern, also wieder Stichwort Ammoniak und vieles mehr. Falls euch das interessiert, wie gesagt, guckt gerne mal selbst rein. Man muss wirklich sagen, einige dieser Maßnahmen wie die Katalysatoren waren wirklich auch sehr effektiv, andere ein bisschen weniger eher. Jedes bisschen hilft, aber es braucht eben auch wirklich einfach sehr groß angelegte Maßnahmen, wie eine umfassende Verkehrswende, auch einfach eine Einschränkung der Massentierhalte, man kann es nicht anders sagen. Und auch sowas wie keine Subventionen mehr, die ja noch in Milliardenhöhe jedes Jahr gefahren werden für fossile Brennstoffe oder eben auch die Holzverbrennung.
Schließe ich mich daran nur an, denn all diese groß angelegten Maßnahmen, die es natürlich braucht, die können wir alle im Kleinen unterstützen. Wir geben euch ja immer gern einfach auch Tipps für den Alltag mit an die Hand. Und das deckt sich im Grunde genau mit dem, was Jana gerade gesagt hat. Na, also bitte verheizt kein Holz, insbesondere nicht in Pelletheizungen. Bezieht Ökostrom nach Möglichkeit. Ganz klar, wir sagen es immer wieder, möglichst wenig Auto fahren, nutzt Öffis, nutzt das Rad, versucht, soweit es geht, Massentierhaltung nicht zu unterstützen und informiert euch auch ganz gerne mal bei euch vor Ort über Luftqualität und was da in der Kommunalpolitik alles gegen Luftverschmutzung getan wird und oder wie ihr da gegebenenfalls bei Initiativen, Mitinitiativen unterstützen könnt.
Niemals unterschätzen, was man auch einfach als normaler Bürger, normale Bürgerin so bewirken kann, vor allem mit anderen zusammen. Und genau, wir haben schon ein bisschen dieses ganze Thema Messen angesprochen. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher dann eigentlich diese ganzen Werte zu Feinstaub und Co. stammen, dann empfehle ich euch mal die NDR-Doku Feinstaub und Co. Wie dreckig ist unsere Luft? Name ist Programm. Die ist schon ein paar Jahre alt, aber fand ich wirklich ganz interessant gemacht. Und zwar rief 2019 der NDR zur größten Luftmessaktion Norddeutschlands auf. Da haben dann wirklich 1000 ZuschauerInnen mitgemacht und haben die Menge an Stickstoffdioxid direkt vor ihrer Haustür mehr oder weniger gemessen. Das sind mit 1000 dann deutlich mehr Werte, als die knapp 90 Messstationen im Norden liefern. Und nur mal für, weil es bei meinen bayerischen KollegInnen oft nicht so klar ist, was der Norden ist. Also in dem Fall Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Genau, wie gesagt, da gibt es in dem Bereich 90 Messstationen. Ich finde auch, das klingt tatsächlich nicht so viel. Das heißt dann so, ja, wenn wir wissen, wie viel es an der Stelle ist, dann können wir uns ungefähr denken, wie viel es an der anderen Stelle ist. Okay, genau, aber jedenfalls gibt es diese offiziellen Luftmessstationen. In dem Fall haben sie eben Privatpersonen das auch mal machen lassen. Und in dieser Doku betrachten die vor allem Ultrafeinstaub durch Straßenverkehr, durch halt auch Massentierhaltung, Schiffsverkehr und Holzöfen. Also dieser Reporter reist dann quasi rum zusammen mit einem NABU-Mitarbeiter, der so ein Ultrafeinstaub-Messgerät hat. Und genau, die lassen das einfach an verschiedenen Orten mal laufen und schauen sich genau an, wie viel da so an der Luft liegt. Der Reporter lässt auch selbst so Lungentests machen. Also quasi einmal, wie ist die gesunde Lunge? Dann joggt er eine Weile an der vielbefahrenen Straße. Und wie sieht's dann in der Lunge aus und so weiter. Also echt ganz interessant. Wenn ihr wissen wollt, wie es um die Luftqualität in eurer Region bestellt ist, dann könnt ihr natürlich auch die Luftdaten des Umweltbundesamts euch anschauen. Das und halt auch die Doku findet ihr beides in den Shownotes.
Ja, teilweise ist es auch ganz interessant, weil du gerade diese 90 Messstationen im Norden erwähnt hast, wo diese Messstationen platziert sind. In Bayern beispielsweise gab es da kürzlich, kann ich mich erinnern, in einer Satire-Show nämlich den Hinweis darauf, ob es denn sinnvoll wäre, dass diese Messstationen sich nahezu ausnahmslos in irgendwelchen abgelegenen Regionen auf Berggipfeln und ähnliches befinden, was natürlich mit menschlicher Infrastruktur dann überhaupt nicht einhergeht und dadurch gewisse Grenzwerte natürlich sehr gut einhalten lässt.
Oder halt auch in sehr großer Höhe. Also jetzt bei der Doku zum Beispiel haben sie die auch diese Röhrchen auf 2 Meter Höhe aufgehängt, wo ich dachte, ha, okay, aber auf der
aber
Höhe
da
atmet ja fast niemand von uns.
Super spannend. Aber wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen Boden näher, denn wir wollen im Interview noch auf eine wichtige Maßnahme eingehen, die bestimmt allen von euch, würde ich mal schätzen, direkt in den Sinn gekommen ist, wenn es um schlechte Luft in der Stadt geht oder besser diese zu vermeiden, nämlich mehr Grün. Und über das Thema urbane Grüninfrastruktur sprechen wir nun mit Till Genrich. Er ist eben nicht nur begeisterter Selbstversorger, sondern eben auch hauptamtlicher und, wie er auf mich wirkt, sehr zupackender Landschafts- und Gartenarchitekt, der uns jetzt mal genauer Rede und Antwort stehen wird. Dann sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen, lieber Till. Wie schön, dass du bei uns heute im Grünland bist und uns ein paar Fragen zum Thema urbane Grüninfrastruktur und alles, was so damit zusammenhängt, beantwortest. Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch sehr, heute in eurem Podcast zu sein und freue mich schon auf das Gespräch.
Dann fangen wir doch mal mit diesem Begriff vielleicht an, urbane Grüninfrastruktur. Kannst du da ein bisschen aufdröseln, was das eigentlich so alles genau umfasst? Ich denke, die meisten haben wahrscheinlich primär Parkanlagen und Ähnliches im Kopf. Aber da gehört ja noch so viel mehr dazu. Was denn alles eigentlich?
Letzten Endes, wie du schon gesagt hast, der große Anteil sind natürlich das, was man sofort mit grüner Infrastruktur verbindet, sind die Parks, öffentliche Grünflächen, große Wiesen. Das ist ein großer Anteil, auch flächenmäßig gesehen. Aber es gibt natürlich auch noch viele weitere Elemente, also auch große Alleebaumpflanzungen, die man zum Teil in Städten findet. Auch das klassische Straßenbegleitgrün, was oftmals nicht besonders üppig ist, aber einfach in Summe, da es eben sehr viele Straßen gibt, macht man damit auch eine Menge an grüner Infrastruktur wett. Und natürlich dann auch noch kleinere Teile, die zu diesem grünen Netzwerk beitragen, also Spielplätze, oder auch die Gärten in den Städten, die darf man auch nicht vergessen. Flächenmäßig sind das auch relativ gesehen große Flächen. Und je nachdem, wie dann die Stadt aufgebaut ist und diese einzelnen Grünflächen miteinander in Zusammenhang stehen, spricht man eben dann von einem grünen Netzwerk, was im besten Falle über sogenannte grüne Adern miteinander verbunden ist. Also dass man nicht so isolierte Inseln hat, die dann durch große Straßenräume oder Wohnblocks voneinander abgeschnitten sind, sondern am besten ist es für das Stadtklima, wenn diese einzelnen grünen Elemente in einem System oder in einem Netzwerk miteinander zusammenhängen.
Das ist total interessant. Wir hatten das auch in einer der letzten Folgen besprochen, dass beispielsweise auch Friedhöfe ja da einen gewissen Beitrag leisten können, wo tendenziell auch immer mehr Flächen leer bleiben, einfach weil Gräber kleiner und weniger werden. Und wir hatten es auch schon mal in der Folge, relativ lang her, kann ich mich entsinnen, dass wir darüber gesprochen haben, so diese, ich sag mal, Zwischengrün eigentlich Unkraut, was viele Menschen zwischen irgendwie Platten, Straßenrändern oder Ähnliches eigentlich ganz gerne entfernen, dass ja auch das einen Beitrag hat gewissermaßen zu so einer Stadtbegrünung, finde ich eigentlich auch ganz interessant.
Und zur Kühlung massiv.
Ja, ne? Richtig. Mhm. Dass da wirklich einige Grad letztlich durch dieses fast unerwünschte Grün aber eingespart werden können in Summe. Ist ja doch ganz spannend, was da so alles mit reinfließt.
Wenn man das mal auf die Fläche hochrechnet, machen natürlich auch solche in Anführungszeichen unerwünschten Begrünungen auch viel weg. Ne? Also fürs Stadtklima ist das sehr wertvoll. Nicht nur eben die Friedhöfe, was ihr angesprochen habt, die häufig eine große Fläche einnehmen und auch eine große Artenvielfalt haben, sondern eben auch Ruderalflächen, wie wir sie eigentlich in allen Städten finden. Kurz zur Erklärung, Ruderalflächen sind im Prinzip spontan bewachsene Brachen oder Restflächen. Beispielsweise, wenn dort alte Industriegebäude verwahrlosen oder schon etwas abgerissen wurde, aber nichts Neues gebaut wurde, dann beginnt sofort die Sukzession. Das heißt, es würde sich im natürlichen Gebiet ein Wald aufbauen. Und das geht dann eben ganz schnell, dass dort erste Sukzessionspflanzen, erste Bäume, wie zum Beispiel Birken oder Weiden, sehr, sehr schnell anfangen zu wachsen. Und wenn dann 4-5 Jahre auf den Flächen nichts passiert, dann hat man dort schon erste waldartige Strukturen. Und je nachdem, in welcher Stadt man sich befindet, können diese Ruderalflächen doch auch richtige grüne Oasen dann darstellen. Und das findet man eigentlich in jeder Stadt.
Wie man immer sagt, die Natur holt sich dann auch schnell vieles wieder zurück irgendwie, wenn es ein bisschen in Ruhe gelassen wird von uns Menschen.
Ja, das geht wahnsinnig schnell. Also da braucht man gar nicht viel dafür machen. Das geht ganz von alleine durch Samen, die entweder schon im Boden sind oder dann durch den Windeintrag sofort einfliegen. Man sieht das ja manchmal schon, wenn dann verlassene Gebäude, da kommen dann aus den Dachrinnen beispielsweise wachsen da auch zum Teil Birken, weil die einfach sehr, sehr leichte Samen haben, dann durch die Luft fliegen und dann bauen die nur ein bisschen Moos und vielleicht eine etwas feuchtere Stelle eben in so einer Regenrinne und dann schaffen die da sofort, dass da ein kleiner Baum wächst. Das ist schon Wahnsinn und das wird häufig unterschätzt, was die Natur sofort für eine Instant-Begrünung sozusagen erschaffen kann.
Thema unserer Folge heute ist ja eigentlich vor allem Luftverschmutzung und da spielt natürlich diese urbane Grüninfrastruktur auch eine große Rolle. Wie und also in welchem Umfang wird denn die Luft in den Städten durch Bäume und Co. wirklich signifikant sauberer? Kannst du das ein bisschen erklären?
Der Klassiker ist natürlich, die Bäume speichern einfach CO2. Also nicht nur dieser stetige Luftaustausch durch die Photosynthese, dass CO2 aufgenommen wird und Sauerstoff wieder abgegeben wird. Das ist der eine positive Aspekt. Der andere ist natürlich, dass die Bäume, je nachdem wie groß sie sind, einfach auch ein CO2-Speicher sind. Und das ist natürlich sehr wichtig, wo wir heute sehr oft eben von diesen sogenannten Carbonspeichern sprechen, weil je mehr wir eben gebunden haben, zum Beispiel eben in Form von Vegetation, umso weniger CO2 und letzten Endes Treibhausgas haben wir dann eben in der Luft. Der Gehalt in der Luft sinkt dadurch, je mehr gebunden wird, und diesen enorm wichtigen Faktor können eben die Bäume sehr, sehr gut für uns in den Städten leisten. Und dann gilt, je größer die Bäume, desto mehr steigt eben natürlich dann exponentiell auch der CO2-Speicher.
Also CO2, klar, ist super wichtiges Klimagas, aber es ist jetzt keine Luftverschmutzung in dem Sinne akut. Vielleicht magst du noch einmal kurz erzählen, wie es zum Beispiel in Bezug auf jetzt Feinstaub oder Stickoxide und so weiter steht, inwiefern Bäume und Pflanzen da tatsächlich eingreifen können sozusagen.
Letzten Endes steigern die Bäume natürlich dadurch die Luftqualität, dass sie einfach den relativen Sauerstoffgehalt erhöhen automatisch. Schadstoffe werden aus der Luft gezogen und durch wieder reinen Sauerstoff ersetzt. Dadurch sinkt natürlich die Gesamtmenge nur zu einem gewissen Anteil, aber verhältnismäßig im Vergleich zu diesem, ich nenne das jetzt mal frischen Sauerstoff, wird es natürlich im Verhältnis, also in diesem Luftgemisch, in dem wir da alle in den Städten leben, wird es natürlich wesentlich, ich sag mal, attraktiver oder auch etwas besser zu leben. Es ist einfach nicht so stark, dieser Gehalt an Stickoxiden, wie wenn wir jetzt nicht ständig diesen neuen Sauerstoff nachbekommen würden, weil sich sonst so eine Art Dunst und auch Feinstaub, Wolke oder Glocke ja über diese Städte bildet. Und durch diesen stetigen Luftaustausch, da gehören nicht nur die Bäume dazu, sondern eben auch dieses grüne Netzwerk, über das wir gesprochen haben. Dadurch schaffen wir natürlich dann einen stetigen Luftaustausch. Das führt natürlich auch wiederum nur dazu, dass lokal in der Stadt dieses Verhältnis dieser einzelnen Stoffe in der Luft verbessert wird. Es wird aber nicht insgesamt reduziert. Es wird einfach mit der etwas saubereren Luft aus der Umgebung vermischt. Dadurch wird es dann relativ gesehen, wird es natürlich dann zu einer besseren Luftqualität in der Stadt führen. Und dafür sind eben gerade diese grünen Adern oder dieses grüne Netzwerk, die grüne Infrastruktur wahnsinnig wichtig, dass wir stetig Frischluftzufuhr in die Städte bekommen.
Denn nichtsdestotrotz haben ja letztlich die Pflanzen in Städten insbesondere gewissermaßen mit Dingen in der Luft, nenne ich es jetzt mal, sei es Luftverschmutzung und so weiter, zu kämpfen. Welchen Einfluss haben denn all diese Stoffe jetzt aber konkret auf die Pflanzen und wie gehen die Pflanzen dann wiederum damit um?
Also es ist so, dass Pflanzen oder jetzt mal am Beispiel von Stadtbäumen schon davon beeinflusst werden. Also es gibt Arten, die sind etwas sensibler, was jetzt Schadstoffbelastung angeht. Man spricht da eben auch von stadtklimafesten Bäumen oder eben Bäumen, die nicht so gut mit dem Stadtklima zurechtkommen. Der größere Faktor tatsächlich ist aber die Wärme oder die Hitze, die Überhitzung und die Wasserverfügbarkeit, die maßgeblich bedingen, ob ein Baum stadtklimafest ist oder nicht. Weil wir eben die, sag ich mal, schlimmsten Einflussfaktoren für die Bäume sind die Wasserknappheit in den Baumscheiben, die häufig viel zu klein sind oder teilweise gar nicht vorhanden sind. Dann natürlich auch die extreme Hitze, nicht nur weil es in den Städten allgemein wärmer ist, weil sich die ganze Hitze dort staut, sondern auch weil wir noch dann durch diese extreme Oberflächenerhitzung von dunklen Flächen wie den Straßen und den Gehwegen, aber auch die Erhitzung zwischen einzelnen Häuserfassaden, die führt natürlich lokal gesehen nochmal zu viel höheren Temperaturen, als das jetzt 10 Kilometer auswärts von der Stadt der Fall ist. Und das beeinflusst dann doch sehr stark, welche Baumarten in den Städten zurechtkommen und welche nicht. Also ich würde eindeutig sagen, die Hitze und die Wasserknappheit sind die wesentlich größeren Faktoren, die das bedingen und die die Bäume in den Städten dann eben zum Wachsen bringen oder eben auch dafür sorgen, dass sie nicht so gut zurechtkommen.
Man kennt es vielleicht auch aus manchen Städten, da gibt es ja wirklich auch einfach ein Monitoring von Bäumen, sage ich mal, gerade so an kritischen Infrastrukturstellen, wo man so ein bisschen überprüft, zum einen, wie ist die Schadstoffbelastung, aber zum anderen, was du gerade angesprochen hast, wie ist eigentlich der Hitzestress sozusagen oder der Dürrestress, den dieser Baum aushalten muss.
Es werden ja viele Forschungen dazu gemacht, weil das einfach ein Thema ist, was uns die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall beschäftigen wird. Welche Baumarten können in unseren Städten noch wachsen? Beispielsweise gibt es ein Forschungsprojekt Stadtgrün 2021, nennt sich das. Da wurden eben an verschiedenen Städten wurden dort Versuchsbaumpflanzungen gemacht. Also wurden über 20 verschiedene Baumarten an gleiche Standorte gesetzt und dann eben mit so einer Art Monitoring, wie du das beschreibst, untersucht. Und dann wurde eben geschaut, wie ist die Vitalität, wie kommen die mit dem Standort zurecht und von welcher Baumart können wir uns dort besonders viel versprechen. Wo ist eine übertragbare Lösung, die vielleicht für andere Städte dann auch Möglichkeiten bietet. Und dann zeigt sich eben, dass sich an diesen verschiedenen Standorten, also es wurden zum Beispiel, wurde ein Standort gewählt, der recht kühl ist, zum Beispiel in der Region Hof in Nordbayern. Und das wurde gegenübergestellt mit Städten wie Würzburg, die rein von der Entfernung gar nicht so weit weg sind, aber ein ganz anderes Klima haben. Und dann wurde eben geschaut, wie kommen die Bäume auch unter verschiedenen Standorten zurecht, weil Stadt ist nicht gleich Stadt. Wir haben zum Beispiel Städte, die sind einfach wesentlich niederschlagsreicher als andere, aber es ist trotzdem eigentlich in allen Städten sehr warm bis heiß im Sommer. Und das führt eben dazu, dann müssen diese Parameter auch unterschiedlich bewertet werden. Und es gibt keine Lösung, die für alle Städte funktioniert. Und deswegen macht man auch diese Versuche mit vielen, vielen verschiedenen Baumarten, um dann zu schauen, wie die auch in verschiedenen Städten unter verschiedenen Standortbedingungen zurechtkommen. Da muss man ein bisschen unterscheiden bei diesen Versuchsforschungen. Da macht man den Bäumen das natürlich, ich sag mal, relativ schwer oder zumindest nicht nochmal extra leicht, weil man will sie ja testen, ob das funktioniert, auch im Extremfall. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein neuer Stadtteil, also ein Wohngebiet oder eine Straße neu angelegt wird, dann sollte man natürlich schauen, dass die Bäume ausreichend Wurzelraum haben. Und da muss man unterscheiden, die Baumscheibe, also das, was man oberirdisch sieht. Häufig hat man da so einen kleinen Grünstreifen oder so ein kleines grünes Viereck rund um die Bäume, wo dann im besten Fall ein paar Blumen draufstehen. Häufig ist es aber einfach auch befestigt mit Pflaster. Das muss man unterscheiden von dem Wurzelraum. Der ist unterirdisch und kann auch wesentlich größer sein als die Baumscheibe, die man oben sieht. Das ist ja letzten Endes dreidimensional zu betrachten. Und dann kann dieser Wurzelraum kann beispielsweise auch bis unter den Gehweg ausgebildet sein. Und dieser Wurzelraum sollte eben ausreichend groß sein, weil das ist ja letzten Endes das Volumen und die Fläche, wo sich der Baum eben Wasser und Nährstoffe dann besorgt. Und man kann das natürlich dann auch noch rein topografisch verbessern, diesen Wasserhaushalt, indem man beispielsweise schaut, dass die Flächen, also die Straße oder der Gehweg, zu diesen Grünflächen hin geneigt sind, damit eben das Oberflächenwasser, was auf diese versiegelten Flächen trifft, dann zu den Grünflächen geleitet wird,
dorthin fließt.
Genau, dort dann versickern kann. Das steht dann einerseits den Pflanzen zur Verfügung und hat natürlich gleichzeitig noch den positiven Aspekt der Regenrückhaltung. Also es verhindert Hochwasser und Überschwemmungen, weil es einfach nicht direkt in die Kanalisation gelangt, sondern zeitversetzt durch den Boden sickert und vielleicht sogar direkt von den Pflanzen aufgenommen wird.
Ja, du sprichst es schon an, das ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns vor allem in der Zukunft immer mehr befassen werden müssen. Also Starkregen, Hochwasser, wir haben es jetzt auch gerade dieses Jahr wieder gesehen in verschiedenen Regionen Deutschlands. Aber natürlich auch das andere Extrem, diese trockenen Hitzeperioden. Magst du da vielleicht noch ein bisschen ausholen, wie Stadtgrün hier helfen kann, irgendwie auf verschiedene Weisen?
Ja, das Stadtgrün kann sehr, sehr stark helfen. Also die grüne Infrastruktur macht einen riesigen Anteil an diesem Lokalklima in den Städten aus. Ich war gerade gestern in München in der Innenstadt. Wir hatten 30 Grad Lufttemperatur und man hat auch da, wenn man da mal aufmerksam das beobachtet, sehr stark gespürt, wie extrem die Unterschiede sind zwischen einer Straße, die keine Bäume hat, also wo links und rechts direkt der Gehweg und die Hausfassaden angrenzen. Und wenn man eine etwas breitere Straße hat, wo eine Alleebaumpflanzung ist, die diesen gesamten Straßenraum beschattet und man sich sofort wohlfühlt, also wirklich gefühlt richtig durchatmen kann, weil die Luft, die fühlt sich nicht nur kühler an, die ist tatsächlich auch kühler und sie hat auch eine höhere, natürlich einen höheren Sauerstoffgehalt und auch eine höhere Feuchtigkeit gefühlt. Also sie fühlt sich einfach frischer an, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führt einfach zu einem enormen, sowohl zu einem enormen messbaren Effekt in der reinen Lufttemperatur, als auch in diesem ganzen nicht messbaren Gefühl, wenn man sich in den Städten bewegt. Ja. Diese Überhitzung wird einfach total unterbunden oder dadurch durchdrungen durch das Stadtgrün. Und man spricht da häufig auch gar nicht nur von der grünen Infrastruktur, sondern von der blau-grünen Infrastruktur. Das heißt, da ist noch dieses ganze Thema Wasser noch mit verankert und eben dieses ganze Thema Regenwasserrückhalt und lokale Verdunstung. Also wenn ich den Pflanzen viel Wasser zur Verfügung stelle bei Regenereignissen, das wird dann temporär zwischengespeichert, entweder unterirdisch in Rigolen oder einfach im Wurzelraum der Pflanzen. Und die verdunsten das ja dann bei Hitze, um sich zu kühlen. Und die kühlen natürlich auch uns und die Städte damit dann. Und das macht natürlich einen enormen Effekt. Also wir haben einerseits eine Verringerung der Lufttemperatur einfach durch Schattenwurf und natürlich dann durch die Verdunstungskälte, durch die Zellatmung, die die Pflanzen machen.
Das heißt, man balanciert sozusagen diese beiden Extreme wieder so ein bisschen aus. Also die nehmen quasi viel Wasser in halt eben Regenperioden auf und können sie dann in Hitzeperioden aber wieder auch abgeben. Also federt beides quasi ein bisschen.
Genau,
ab,
also
sozusagen.
Diese blau-grüne Infrastruktur ist sozusagen eine Art Puffer für die ganze Stadt, um die Extreme abzumildern. Und das funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn es extrem lange heiß und trocken ist, dann ist dieser Effekt dann geringer. Dann hat man wirklich nur noch diesen Kühlungseffekt durch den Schattenwurf, der aber auch schon enorm ist. Also das ist zum Teil extrem. Da hat man bis zu 20 Grad kühlere Oberflächen, wenn einfach das beschattet ist, anstelle einen kompletten Sonneneinfall. Und das ist eigentlich wirklich ein sehr wichtiger Aspekt, den man unbedingt nutzen sollte, dass man so viel wie möglich Fläche beschattet durch Stadtgrün.
Ja, gerade als Münchnerin sprichst du mir mit dem Beispiel natürlich total aus der Seele, die ich privat am Englischen Garten wohne, wo sich's wirklich sehr gut aushalten lässt, auch in Hitzesommern. Aber ich sag auch immer, ich finde, diese Fußgängerzone ist eigentlich ein lebensfeindlicher Ort. Und das bemerkt man, finde ich, auch ein bisschen daran, dass gefühlt dort auch eigentlich keine Tiere sich aufhalten, mag auch an den Menschenmassen liegen, aber auch, dass die einfach keine Rückzugsorte dort finden. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema, nämlich Biodiversität. Wie kann man denn die jetzt wiederum durch Grüninfrastruktur ganz gezielt auch fördern in Städten?
Also einerseits natürlich, dass man, wie das klassisch eben im Naturschutz auch gemacht wird, dass man über spezielle Lebensraumforschungen schaut, in welchem Lebensraum können welche Tiere zurechtkommen. Nun ist es aber so, dass der Stadtlebensraum eigentlich keinen klassischen Naturlebensraum nachempfindet, sondern ein ganz, ganz eigener Lebensraum für sich ist, der eigentlich mit keinem anderen natürlichen Lebensraum vergleichbar ist. Und deswegen müssen die Tiere, genauso wie es die Pflanzen auch tun, sich anpassen an diesen komplett neuen Standort. Das machen die Tiere eigentlich auch ganz gut. Also es ist unglaublich, was man für eine Artenvielfalt in den Städten findet.
Ja.
Ganz oft sieht man es einfach auch gar nicht, schafft das dann nur über Artnachweise. Das ist extrem krass, wie die Tiere auch in die Städte einwandern. Ich bin immer wieder darüber erstaunt, dass die Tiere sich das überhaupt trauen. Also gerade wenn man jetzt an größere Tiere denkt, wie Füchse oder Waschbären, sogar Wildschweine. Das ist ja zum Beispiel in Berlin auch ein großes Thema. Das finde ich immer wieder wahnsinnig, wie die Tiere in die Städte vordringen. Einfach weil wir ja ihren Lebensraum in Anspruch nehmen, in großen Teilen. Und dann gibt es natürlich noch Tiere, wo das viel unbemerkter passiert. Also Insektenarten, aber auch Vogelarten, das kriegt man immer gar nicht alles mit. Was für verschiedene Vogelarten in den Städten zum Teil leben, es sind eben nicht nur die Tauben und die Krähen, sondern es sind super viele auch kleinere Vögel, die sich dann total erfinderisch zeigen und Nistmöglichkeiten an Hausgiebeln oder Fassaden erschaffen und natürlich auch in den Grünräumen, die ja auch in den Städten vorhanden sind. Auch Fledermäuse gibt es auch extrem viele in Städten. Da kommen natürlich dann wieder die Brachflächen ins Spiel. Und dieser Lebensraum Stadt, der ist gar nicht so lebensfeindlich, wie es häufig tituliert wird, weil das ist der wichtigste Punkt, um deine Frage zu beantworten, die Strukturvielfalt. Die Strukturvielfalt ermöglicht automatisch auch eine Artenvielfalt. Das gilt sowohl im Hausgarten oder im Kleingarten. Je mehr verschiedene Pflanzen, je mehr verschiedene Strukturen ich dort habe, umso mehr verschiedene Arten werden sich dort auch ansiedeln. Und in der Stadt gilt das Gleiche. Dort habe ich verschiedenste Lebensräume, verschiedenste Strukturen. Das bedeutet also zum Beispiel, ich habe Hausfassaden, ich habe aber auch dann wieder den Wechsel mit Grünflächen. Ich habe einfach verschiedenste Lebensräume, die sich dort miteinander in einem Netzwerk stehen. Und das sorgt immer dafür auch, dass sich dann eine Artenvielfalt herausbildet.
Okay, also auch in dem Bereich sehr wichtig, da mehr zu begrünen oder halt einfach Begrünung zuzulassen, wie du sagtest, diese wilden Bereiche sozusagen, die man einfach mal machen lässt. Jetzt noch als abschließende Frage mal, wenn du dir, sag ich mal so, drei Dinge aussuchen könntest, welche Form von Grün sozusagen würdest du dir für jede Stadt wünschen?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Drei Dinge, also es gibt natürlich eine Menge Ansätze, was man machen könnte. Als erstes vielleicht, dass man es wirklich schafft, die Straßenräume anders zu denken. Wir haben immer als sozusagen als zentralen Punkt eines Straßenraums haben wir immer den Verkehr. Zumindest haben wir das viele Jahrzehnte gehabt. Es gibt langsam ein Umdenken, aber es kommt immer erst die Straße, dann stehen außen die Häuser und dann wird halt geschaut, was ist noch übrig, wo man vielleicht ein bisschen begrünen kann. Oft klappt das nicht, weil oft ist einfach neben der Straße nur der Gehweg und dann kommen schon die Häuser und dann wird gesagt, es ist kein Platz für Grün. Dann haben wir aber auch schon Beispiele, wo Grün zwischen den Gehwegen und den Straßen vorhanden ist. Und für mich war das so ein Wunsch, dass man erstmal schaut, wie kann man vielleicht mit dem geringstmöglichen Eingriff das schaffen, den Verkehr von A nach B zu bekommen oder eben auch die Menschen von A nach B zu bekommen. Wir sind ja gerade dran, auch in der Landschaftsarchitektur ist ein großes neues Feld, eben diese alternative Mobilität. Es ist ja so stark angewachsen, was es da jetzt alles für Fortbewegungsformen gibt, gerade in den Städten. Also neben dem Fahrrad, was natürlich schon länger der Klassiker ist, sag ich mal, in der alternativen Mobilität, haben wir jetzt auch das ganze Thema mit den Rollern oder auch dieser Ausbau einfach der Fahrradinfrastruktur über richtige Fahrradstraßen. Das boomt ja spätestens seit Corona. Und dass man vielleicht auch mal versucht, das anders zu denken und nicht das Auto ins Zentrum zu stellen, sondern also ins Zentrum der Straße jetzt in dem Fall, meine ich nicht ins Stadtzentrum. Und dass man dann versucht, erstmal zu schauen, wie kann ich denn das eigentlich schaffen, das Auto vielleicht unattraktiv zu machen, auch schon bei der Stadtplanung, dass eben immer mehr Leute sich überlegen, auf diese alternativen Mobilitäten umzusteigen. Weil eine Straße, die da ist, ist einfach sehr bequem. Und wird schlecht wegzurationalisieren sein, weil es immer Gegensprecher geben wird. Aber dass man zumindest in der neuen Stadtplanung es schafft, also wenn neue Städte entstehen, neue Stadtteile entstehen oder neue Wohngebiete erschlossen werden, dass man da nicht die Straße ins Zentrum stellt und dann rundherum baut, sondern dass man ein bisschen mehr die grüne Infrastruktur, die ja wirklich jeder Stadtbewohner schätzt und auch braucht, dass man die in den Mittelpunkt stellt und dann schaut, wie kann man trotzdem noch einen Verkehr von A nach B ermöglichen. Und auch dann wird es immer Lösungen geben, aber man darf eben nicht schon sofort die ganze Fläche versiegeln und dann schauen, was noch übrig bleibt. Okay, das war jetzt ein sehr langer Punkt. Ich versuche das andere mal kurz zu fassen. Ich würde mir auch noch wünschen, dass man stadträumlich mehr diese Vernetzung schafft. Das heißt, was wir eben besprochen haben mit diesen lokalen Grünflächen, dass das mehr als Gesamtsystem gedacht wird, also wirklich vom Stadtrand bis ins Stadtzentrum hinein, weil nur dann funktioniert eben dieses idealisierte Bild von dieser grünen Ader, funktioniert nur dann, wenn ich auch diese Frischluft und diese Kaltluft von außerhalb der Stadt auch bis ins Stadtzentrum hinein transportieren kann. Das nützt mir nichts, wenn da Barrieren in Form von Stadtautobahnen oder großen Häuserriegeln sind. Das muss wirklich ein durchgehendes Netzwerk sein, entlang, wo diese Frischluft und diese kühle Luft dann auch fließen kann, sozusagen in den grünen Flächen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man diese Stadt wirklich als Ganzes betrachtet und nicht so isoliert einzelne kleine Bereiche dann begrünt. Als dritter Punkt, was ich mir noch wünschen würde, wäre wirklich, dass man einfach mehr noch auf Artenvielfalt und Strukturvielfalt setzt, also mehr auch dreidimensional denkt. Wenn ich jetzt eine klassische Baumpflanzung mache, kann ich auch darunter noch mit Sträuchern oder Stauden noch mehr arbeiten. Das bringt nicht nur eine Artenvielfalt, also ich habe auch dort noch einen viel stärkeren Blühaspekt für verschiedene Insekten, sondern ich habe auch einfach dann automatisch noch mehr Frischluftproduktion, noch mehr Kühlungseffekt und ich habe natürlich auch noch viel mehr fürs Auge, wenn ich auch auf mehreren Ebenen mit dieser Begrünung arbeite, zum Beispiel auch in Form von Fassadenbegrünung etc. Es gibt ja etliche Möglichkeiten, etliche Instrumente, mit denen wir arbeiten können in der Stadtbegrünung. Man müsste sie nur wirklich effizient und auch zielgerichtet einsetzen.
Total spannend, was du sagst. Also ich glaube, gerade so diese unterschiedlichen Schichten auch der Begrünung wird natürlich immer mehr ein Thema werden, weil einfach in Städten ja auch die Flächen knapp sind. Insofern finde ich ein ganz schönes Bild, was du uns da jetzt zum Schluss gezeichnet hast, lieber Till. Dafür vielen Dank und natürlich auch insbesondere für dieses angenehme Interview. Ich glaube, da konnten wir heute ein bisschen besseren Eindruck gewinnen, ja, welche Leistung die urbane Grüninfrastruktur für uns alle, all diejenigen, die in Städten leben, bietet. Also vielen Dank an dich für das heutige Gespräch.
Sehr, sehr gern. Hat mir großen Spaß gemacht. Wie ihr seht, ich brenne auch für dieses Thema. Finde das unglaublich spannend, dass wir gemeinsam die Städte weiterentwickeln können und eben dann auch für die Zukunft gewappnet sind.
Ja, ein Fact, den uns Till noch im Nachgespräch mitgegeben hat, hat sich ein bisschen geärgert, dass er es selbst nicht mit eingebracht hat. Deswegen tun wir es jetzt nochmal, weil es echt ganz interessant ist. Denn klar, urbane Grüninfrastruktur ist nett, auf jeden Fall, dass sich da hoffentlich die Politik vor Ort, Stadtrat und Co. drum kümmern. Aber ihr könnt ja auch selbst viel machen mit dem Grün, das euch in irgendeiner Form zur Verfügung steht. Und bei vielen ist es ja doch immer noch der eigene Garten, den selbst in der Stadt viele haben oder sei es auch ein Schrebergarten. Und er hat nämlich mal die Zahlen rausgesucht, weil er sich unsere Nationalpark-Folge angehört hatte. Nationalparks machen ja nur ungefähr 0,6% der gesamten Fläche Deutschlands aus. Also wirklich nicht viel unterm Strich. Aber 1,9, also fast 2% der deutschen Fläche fällt tatsächlich auf Gärten, also private Gärten. Das heißt, Moment, Mathe ist nicht meins, fast viermal so viel Fläche, die quasi uns normalen BürgerInnen zur Verfügung steht, um sie gut zu gestalten. Also begrünt, was das Zeug hält, macht euren Garten möglichst, wie Thiels gesagt hat, möglichst strukturreich, sodass sich da viel, viel an Biodiversität entwickeln und ansiedeln kann. Begrünt natürlich auch, wenn ihr keinen Garten habt, begrünt eure Balkons und Terrassen, notfalls auch die Fensterbank. Also nichts macht mich trauriger, als wenn ich einen Balkon sehe, auf dem nur so ein einsamer Wäscheständer steht und nicht mal ein Blumenkasten hängt.
So sad.
Man kann da so viel draus machen, wirklich. Wir haben auch darüber gesprochen, dass eben diese grünen Adern so wichtig sind. Also denkt jetzt nicht, ja, mein kleiner Balkon oder meine Fensterbank, das macht ja nichts aus. Doch, es macht immer einen Unterschied. Wenn es irgendwie möglich ist, begrünt auch gerne Dächer, vielleicht eine Dachterrasse oder Fassaden. Eure Innenhöfe, das ist auch so ein Thema. Habe ich gerade neulich wieder irgendwie ein Video gesehen, wo Leute wirklich so eine ganz furchtbare, wie so eine Hinterallee, weißt du, wo nur so ein paar Mülltonnen stehen, wo man sich irgendwie unwohl fühlt.
Ja.
Da haben sich quasi die AnwohnerInnen zusammengeschlossen und das ganz, ganz toll begrünt. Und das war jetzt so schön und ein richtiger Aufenthaltsort auch.
Das glaube ich. Ja, ist auch Lebensqualität, die da dazu kommt. Und es kann auch wirklich ein schönes Gemeinschaftsprojekt sein, in dem man einfach auch seine direkte Nachbarschaft nochmal deutlich besser kennenlernt.
Ganz genau. Also engagiert euch bei solchen Dingen, natürlich auch bei Urban Gardening-Projekten. Da gibt es ja eigentlich auch in jeder Stadt irgendwelche Initiativen. Oder auch hier fordert eure lokale Politik einfach explizit auf, mehr für Begrünung zu sorgen. Und es gibt diverse Arten, auf die man sich da einsetzen kann. Und wenn es, wie gesagt, mit der eigenen Fensterbank anfängt.
Genau. Kleines hilft oft zu viel. Und wir haben zwar schon jetzt auch ein paar Sachen empfohlen bezogen auf die Folge, aber natürlich kommen wir zum Abschluss, wie gewohnt, zu unserem Grünfutter und einer Good News. Und seid ganz gespannt, ganz zum Schluss gibt es nämlich auch nochmal ein Update zu einem Thema, was wir ganz, ganz kürzlich erst behandelt haben.
Ich bin heute dran mit Grünfutter und es ist mal wieder ein Buch geworden. Und zwar, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, ich fand es zwar relativ prominent eigentlich, zumindest so in meinem Dunstkreis, Miese Krise heißt das Ganze. Also sehr süßer Reim, auch wenn das Thema eigentlich gar nicht schön ist. Erschien im Katapult Verlag. Das Buch ist von Ann-Sophie Henne und Robin Jüngling mit Illustrationen von Annika Lelage, würde ich mal sagen. Es sieht auf jeden Fall sehr französisch aus. Genau, dieses Trio kennt ihr vielleicht zum Beispiel von dem ziemlich erfolgreichen Instagram-Kanal Nachhaltig Kritisch. Dort machen die drei nämlich seit 2019 unabhängigen Klimajournalismus mit guten Recherchen und eben grafisch auch sehr schön aufbereitet. Und dieses Miese Krise ist tatsächlich, finde ich, ein sehr gutes Einstiegswerk zum Thema Klimakrise mit ganz vielen verständlichen Infos und auch konkreten Tipps für eben Veränderungen und auch Zusammenhalt, den wir ganz dringend brauchen angesichts dieser riesigen Herausforderungen. Das Ganze ist aufgeteilt in Überkapitel und zwar heute, morgen, Ungleichheit, Kommunikation, Klimagefühle, Mythen und Wandel. Also ihr merkt, jede Menge abgedeckt und da gibt es dann jeweils so kleine, sehr knappe Unterkapitel, die man auch wirklich mal gut ein paar Minuten so kurz weg snacken kann, wenn ihr irgendwie in der U-Bahn sitzt oder so oder abends vorm Schlafen gehen, noch mal ein paar Kapitel lesen. Auch ein super Buch, das man einfach mal so durch, so querlesen kann quasi und einfach gucken, was interessiert mich. Und die AutorInnen wollten so eine Art Bürgerrat-Klima-Effekt erzeugen. Also gäbe es jetzt quasi ein Bürgerrat-Klima, dann könnte man eben ungefähr wie dieses Buch das aufbauen, um den Menschen einfach dieses Basiswissen zur Klimakrise zu vermitteln, damit sie sich eben anhand dessen dann eine fundierte Meinung bilden können. Also man findet hier jetzt keine großen neuen Erkenntnisse oder so, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist mehr so eine Art Handbuch mit wirklich vielen gut strukturierten Argumenten für zum Beispiel die nächste Diskussion bei der Familienfeier, die irgendwie mal ansteht. Oder wenn ihr auch irgendwie im Bildungssektor seid, mit Kindern zu tun habt und so weiter, dann finde ich, ist das ein gutes Buch, um sich mal irgendwie in Themen ein bisschen einzulesen sozusagen. Das ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Also einfach so ein nettes Standardwerk fürs Buchregal oder vielleicht auch irgendwie ein ganz gutes Geschenk für Leute, wo man merkt, okay, die haben schon Interesse, aber vielleicht brauchen sie noch einen kleinen Anstupser mal. Genau, also Miese Krise, auf jeden Fall eine Empfehlung.
Sehr cool. Ja, weil du gerade schon Familienfeier und da kommen ja manchmal wirklich wilde Diskussionen auf und meine Good News haben heute auch mit einer relativ wilden Diskussion so im Freundesbekanntenkreis zu tun. Sicherlich sind sie euch auch schon begegnet mit absoluten Schleuderkampfpreisen und wirklich auch Werbung rauf und runter auf allen Social Media Kanälen und so weiter, nämlich Temu. Also eine Nachricht aus der Rubrik Konsum zum Abschluss. Die EU stuft nämlich Temu jetzt als sehr große Online-Plattform im Rahmen des Digital Services Act, kurz DSA, ein. Wodurch wiederum, und das ist der Vorteil, den ich verkünden möchte, strengere Auflagen für diese Plattform gelten. Verstößt Temu jetzt gegen diese Auflagen, dann drohen Strafen bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes oder sogar ein Verbot in der EU, sofern sich diese Verstöße wiederholen sollten.
Man kann nur drauf hoffen.
Genau, man kann nur drauf hoffen. Das heißt jetzt auch konkret, Temu muss bis Ende September schon Maßnahmen zum Schutz vor Produktfälschungen und Verletzung geistigen Eigentums umsetzen und jährliche Risikobewertungsberichte erstellen. Also insbesondere zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von VerbraucherInnen mit Fokus auf Minderjährige, wie man sich vorstellen kann. Also ist ja oft auch eine sehr, sehr junge Zielgruppe, die da adressiert wird. Und jetzt nur mal für die Größenordnung, ja. Dieser chinesische Internetgigant hat monatlich rund 75 Millionen Nutzer in der EU, liegt also deutlich, deutlich über dieser Schwelle, die im Rahmen des Digital Services Act gilt, von 45 Millionen. VerbraucherschützerInnen kritisieren Temu natürlich zum einen wegen mangelnder Qualität, auch weil Sendungen einfach nicht ankommen, ja. Dann schlechter Klima- und Umweltbilanz. Naja, kann man sich irgendwie vorstellen, die Produktionsbedingungen sind ja auch irgendwie einigermaßen schwierig und auch einfach sehr lange Versandstrecken aus dem Ausland und auch einfach manipulativer Techniken zur Verkaufsförderung. Da wurden dann eben Beschwerden eingereicht Mitte Mai von diversen VerbraucherschützerInnen in mehreren europäischen Ländern, also wirklich eine relativ große Bandbreite, die eben auch darauf hinweisen, dass beispielsweise so die Datensicherheit bei Temu zweifelhaft ist. Also falls ihr mal versucht habt, ein Konto dort wieder zu löschen, das ist quasi nahezu nicht möglich ohne IT-Studium. Und es ist natürlich bis dato auch immer noch unklar, woher, von wem die Produkte stammen, unter welchen Umständen die erstellt wurden und so weiter. Also einiges, was damit zusammenhängt. Normalerweise machen wir an dieser Stelle ja kein Bashing gegen irgendwie Einzelne. Aber ich finde, gegen
ist hier angebracht.
Großkonzerne ist das an der Stelle mal okay. Und die gute Nachricht ist ja eigentlich, dass die EU sich durchgesetzt hat und wir da einfach wirklich deutlich bessere Konsumstandards jetzt zumindest in näherer Zukunft erwarten dürfen.
Ja, sehr cool. Hoffen wir, dass das ganze Temu vielleicht einen Dämpfer verpasst und die nicht mehr ganz so viel auf den europäischen Markt bringen hier. Cool. Und wie Julia angekündigt hatte, gibt es noch ein Update.
Yes.
Denn wir haben ja in der letzten Folge, also ich hoffe, ihr habt ja alle gehört.
Genau, wenn nicht, do it now.
Ja, so, bevor ihr das Anschluss. Update hört. Genau, also da ging es ja um das Thema Vermögensverteilung, Steuergerechtigkeit und so weiter, wie die Reichen unser Klima beeinflussen und so weiter und so fort. Und in dem Zuge sprach ich ja auch mit Till, der dazu Gast war, Till Kellerhoff, ein anderer Till als heute, zum guten Rat, der die 25 Millionen dieser bekannten österreichischen Erbin Marlene Engelhorn verteilen durfte. Sie wollte dir ja gerne quasi einen guten Zweck geben, aber nicht selbst entscheiden, an welchen. Deswegen wurde dieser gute Rat eingesetzt, auch wie so eine Art BürgerInnenrat, in dem einfach eine Quersumme der österreichischen Bevölkerung abgebildet wurde. Und die sind jetzt nach, ich glaube, 6 Wochenenden insgesamt der Information und Beratung und so weiter zu einem Ergebnis gekommen. Und dieses ganze Geld geht an insgesamt 77 Initiativen. Unter anderem für gerechtere Vermögensverteilung, für Klima- und Naturschutz, Demokratiebildung, Armutshilfe, Inklusion, Wohnen, Integration und Bildung. Also alles sehr wichtige Themen natürlich und richtig cool, dass da jetzt so viele Initiativen unterstützt werden. Den Link in den Shownotes könnt ihr euch mal anschauen. Da seht ihr die genauen Geldbeträge quasi, die an Initiativen gegeben wurden, welche Initiativen das jeweils waren. Das kann man wirklich ganz transparent alles irgendwie nachverfolgen. Und ich finde es wirklich interessant zu sehen, so aha, okay, also wenn man die Menschen wirklich mal aufklärt, ne, wo Geld gebraucht wird und wie ungerecht diese ganze Vermögensverteilung ist, dann sieht man eben auch, wo sie dann das Geld hingeben wollen.
Ja. Finde ich an der Stelle eigentlich besonders spannend, weil, naja, wir ja genau diese Schere sozusagen in der Folge ja aufgezeigt haben, also zwischen den überreichen Menschen und denjenigen, die eher nichts oder wenig haben. Und ich glaube, auf jeden Fall unter den Top 3, soweit ich mich entsinne, ist auch das Neunerhaus mit Sitz in Wien. Das ist ein Verein, der sich um obdachlose Menschen kümmert und denen eben Wohnraum sowie eben auch medizinische Versorgung, also allgemein und zahnmedizinisch, soweit ich weiß, Und das, finde ich, ist eigentlich auch ein ganz schöner Dreh zu sagen, gerade wenn man jetzt heute, wie wir auch in der Folge ja gehört haben, einfach auf der Straße lebt und auch sehr vielen Einflüssen da ausgesetzt ist, dahin sozusagen auch einen großen Teil des Geldes zu geben, finde ich eigentlich einen ganz schönen Kreis tatsächlich, der sich da
total
auftut.
Also sehr viel Soziales, aber wirklich auch viel Geld geht an Initiativen, die sich eben konkret für Besteuerung von Superreichen und Vermögensverteilung einsetzen. Also dass quasi auch damit dieses Problem an der Wurzel angegangen wird, fand ich auch sehr interessant.
Das Thema ist also noch nicht zu Ende.
Weiß Gott nicht, nee.
Finde ich auf jeden Fall super spannend. Genau, das wollten wir natürlich nicht vorenthalten. Und nicht vorenthalten wollen wir euch natürlich auch, dass es in 14 Tagen wieder eine neue Folge Grünland gibt, wie gewohnt. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir da wieder einige von euch begrüßen dürfen, dass ihr wieder einschaltet. Danke bis hierhin, würde ich sagen, war jetzt doch relativ umfangreiches Thema natürlich heute mit der Luftverschmutzung.
Sehr naturwissenschaftlich, aber ihr habt gut durchgehalten, hoffe ich mal, bis jetzt.
You made it.
Jetzt geht's in die Pause, ihr habt es euch verdient. Und es gibt keine Noten am Ende, also wir werden euch nicht nachts um drei fragen, so wie entsteht Ozon in der Troposphäre, also darum sollte es nicht gehen. Aber wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen und genau, habt jetzt vielleicht auch ein paar Punkte, an denen ihr selbst ansetzen könnt und wollt.
Genau, und wenn ihr denkt, ihr möchtet jetzt gerne euren Grünstreifen eingemeinden und den einfach ein bisschen naturfreundlicher im Sinne der Biodiversität gestalten, dann können wir nur sagen, Daumen hoch, einfach machen.
Tut's einfach mal.
Genau. Und wir freuen uns natürlich wie immer um Zuschriften, darf man das noch sagen, nicht unter Chiffre, sondern gerne per Instagram oder per E-Mail. Fotos, Videos werden auch gern genommen.
Schickt uns keine Postkarten, aber wir schicken uns auch Postkarten, sonst über die würden wahrscheinlich ankommen.
Nehmen wir auch, genau. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.